wo ich dann wirklich ein paar Tage hintereinander mich im Badzimmer gefunden habe, über dem WC am Brechen, habe ich relativ schnell gemerkt, nein, das ist nicht gut.
Ich denke, so im Hinterkopf habe ich es immer irgendwie gehabt, dass es nicht ganz normal ist. Aber bis ich mir es dann wirklich eingestanden habe, ist es halt schon sehr lang gegangen.
Als ich magersüchtig war und mir dann wirklich das ganz klare da gesehen, bin ich eigentlich im Nachhinein noch sehr enttäuscht gewesen, weil niemand reagiert hat. Das ist eigentlich noch schlimm. Weil das gibt einem dann so das Gefühl, ja, du kannst mit etwas machen, was du willst. Es interessiert gar niemand. Und es hat unglaublich gut getan, wenn irgendwie jemand mal gesagt hat, hey, geht es dir nicht so gut?
Ist jetzt das schon eine Störung, wenn man es nicht aushaltet, bis das Päckchen leer ist, zu warten, weil man einfach ständig reinschaufelt und nicht hören kann? Oder ist es erst eine Störung, wenn man 20 von denen isst? Oder ist es eine Störung, wenn man ein Nüsschen isst und findet, jetzt hat man für den Tag schon genug gegessen?
Ich habe angefangen mit Bulimie, bin dann übergegangen zur Magersucht und wieder zurück zur Bulimie.
Also zuerst Magersucht, dann Sportbulimie und dann wieder Magersucht.
Eine Magersucht, wo jemand nichts mehr isst oder sehr wenig isst und somit das Gewicht natürlich auch weit runtergeht und so auch lebensbedrohlich werden kann.
Wenn wir da Magersüchtige haben, die Bodymassindex um 10 herum haben, dann sind natürlich die Organschäden, was jetzt das Herz, das Hirn, die Leber, die Nieren und so weiter betrifft, zum Teil definitiv, auch wenn die wieder würden Gewicht zunehmen.
Müdigkeit, Haarausfall, Mens meistens, wo aufhört. Am Schluss ist es eigentlich wie ein Organversagen, weil der Körper die Energie nicht mehr aufbringt, um die Herztätigkeit aufrechtzuerhalten. Das Hirn braucht auch Energie und wenn das nicht mehr da ist, dann kann es halt so weit gehen, bis der Tod eintritt.
Ein Menüplan von der schlimmsten Zeit ist irgendwie etwa so 50 Gramm Rauchbrot und so ein kleines Leitjoghurt zum Morgen. Und zum Mittag hat es vielleicht eine Pfirsich gegeben. Je nachdem, wenn ich grosszügig war, hat es dazu vielleicht eine Aprikose gegeben. Und zum Nacht hat es dann 2 Herdöpfeli und 8 Spargel gegeben. Mit dem habe ich dann gut gegessen.
Klassische Übergewicht, wo jemand mengenmässig ständig zu viel isst und das Gewicht dann einfach aufgeht, das ist auch eine Form von Essstörung.
Oder eben das Binge-Eating, das ist so ein Abschlingen innerhalb von kurzer Zeit.
Genau, das Brechsucht, also Bulimie, wo jemand isst in Form von Essattacken oder halt auch normale Mengen von Portionen und es dann auch wieder erbricht.
Patientinnen mit Bulimie, denen sieht man häufig nichts an, über längere Zeit. Bis man dann die Folgen sieht, zum Beispiel die Speicheldrüsenvergrößerungen oder auch die Narben von den Zähnen auf dem Handrücken, Zahnschäden, also wenn Zahnhäuser von der Säure abgefressen sind, inklusive zum Beispiel Säureschäden von Speiseröhren oder sogar das Platzen von Speiseröhren.
Das ist also die medizinische Seite. Dann ist natürlich die psychosoziale Seite, die auch für die Betroffenen erheblicher sein könnte. Essstörung führt in der Regel zu einer Isolation.
Die Gedanken sind besetzt rund um das Essen und das Verhalten richtet sich auch viel mehr auf das Essen oder das Nicht-Essen, Situationen zu vermeiden, die mit Essen verbunden sind, die mit sich zeigen verbunden sind.
Vor allem so auf Einladungen, die du nicht selber wählen kannst, was das ist, findest du 700'000 Ausreden, warum du nicht gehen musst. Weil du schlussendlich wirklich eigentlich sozial schon recht isoliert bist durch das.
Zuerst findet der Rückzug in die Familie statt. Dort gibt es aber dann auch einen typischen Teufelskreis, weil die Eltern sich natürlich Sorgen machen, weil die Tochter abnimmt. Und umgekehrt, die Betroffene hat ganz eine andere Angst, eine gegenteilige Angst, eine enorme Angst vor dem Zunehmen. Man redet hier vom anorektischen Paradox.
Also es gibt auch so viele Gründe, wie es Essstörungen oder wie es Patienten gibt.
Ich habe den Eindruck, dass der Körper zur Zielscheibe wird von den schlechten Gefühlen. Also dass die Betroffenen so wie der Körper und ihr Selbst ein bisschen auseinanderdividieren, wie das viele Leute machen, aber sie machen es ein bisschen extremer.
Das Problem liegt, glaube ich, an allen anderen Orten. Das Problem liegt nicht beim Essen. Es ist ein Symptom. Das ist eigentlich dort, was sich dann auswirkt.
Menschen, die eher als sensible Menschen würde bezeichnen, die gewisse Schwierigkeiten haben, vor allem Emotionen wie Wut, Ärger gut wahrzunehmen, einzuordnen, die auch eher Mühe haben, solche Gefühle auszudrücken.
Leute, die eher eine Anorexie entwickeln, also eine Magersucht, sagt man viel, dass die sehr leistungsorientiert sind. Das braucht einen starken Willen, für das man das durchziehen kann. Leute, die sich eher wie ablenken über zu viel Essen, sind Leute, die das Mass haben verloren.
Eigenartigerweise sind die Vorurteile bei den Dicken sehr viel gravierender als bei den Bulimikerinnen und bei den Dünnen. Weil Askese, was ja die Anorexie so repräsentiert, sich kann stehen, sich Mühe geben, das hat irgendwie aus der christlichen Tradition da bei uns einen höheren Stellenwert.
Ich denke, das grosse Vorurteil ist schon immer noch so, dass Essgestörte recht oberflächlich sind. Also, dass die irgendwie keine grössere Sorge haben, als ihr aussehen und möglichst schlank zu sein. Und ich finde, das ist irgendwie so der Nebel vorbei. Weil ich ist ja damals um alles andere gegangen, als um schön zu sein. Ich denke, das ist ja wirklich nur ein Symptom.
Das ist, ich glaube, wirklich auch ein Problem, dass einfach die breite Bevölkerung nicht viel Ahnung hat von einer Essstörung. Und wenn ich dann einfach irgendwie so Sprüche höre, wie sollte man einfach mal zwicken und dann würde sie schon wieder richtig essen. Oder auch, das ist doch einfach eine Frage vom Wollen. Dann schlägt es mir eigentlich alles die Sprache.
Es ist nicht zu verstehen, dass jemand bei vollem Teller verhungert. Oder dass jemand das, was er gegessen hat, wieder erbrechen geht. Oder dass sich jemand quasi zu armen Tagen frisst und erbricht. Wir haben viele, die 10, 20 Mal pro Tag erbrechen, die in finanzielle Bredouille kommen. Also 100, 150 Franken pro Tag für das Essen brauchen. Und das ist ja etwas, was man oberflächlich gar nicht begreifen kann. Darum ist es so nachvollziehbar, dass viele Leute nicht verstehen, in was für einer Klemme das eigentlich die Patientinnen und Patienten sind.
Erste Begegnung und mir ganz entscheidend, der betroffenen Person können zu vermitteln, dass hier gar nichts passiert, was letztlich nicht ihrem Interesse wäre, weil das ein entscheidender Punkt ist, dass die Betroffene auf einer positiven Seite das Gefühl von Kontrolle bekommen kann. Die
Grundlage ist auch mal wieder Informationen zu geben, falsche Informationen, die Klientinnen oder Klienten haben, wieder ein bisschen zu revidieren, dass sie wissen, was sind Hauptnährstoffe, was liefert mir wo, wie viel Energie, was braucht mein Körper.
Ich probiere einen Rahmen zu schaffen, wo es einfach darum geht, die Füße am Boden wahrzunehmen, sich die Hände zu berühren, merken, wo Knochen sind, wo Haut ist, was weich ist, was hart ist. Und damit, wenn man die Wahrnehmung auf den Körper konzentriert, ist man im Moment in der Gegenwart. Und das macht mit Angst.
Im Prinzip geht es ja für die Betroffenen darum, wie sie diesen Angst begegnen kann. Wo man sich bewusst sein muss, als Person, die das nicht kennt, dass das enorme Ängste sind.
Manchmal ist wirklich sehr ähnlich wie Todesängste, die sich nicht Betroffene kaum vorstellen können. Oder wo man wirklich das Gefühl hat, man steht vor dem Abgrund.
Ein Drittel wird schlechter und davor sterben noch einen gewissen Prozentsatz, trotz Therapie. Ein Drittel wird besser unter Therapie und hat es manchmal nicht mehr oder hat es halt chronisch oder immer wieder. Und ein anderer Drittel erholt sich spontan, ohne dass man etwas macht.
Also auf einer Seite sind es sicher Jahre, wo ich würde sagen, die sind eigentlich vergeudet gewesen. Gerade wenn es aber so 6-7 Jahre sind, denke ich schon, also in diesen 6-7 Jahren hänge ich eigentlich anders tun, als daheim hocken und mir Gedanken darüber machen, wie viel darf ich essen oder halt euch vielleicht mit anderen Leuten in einen Ausgang gehen, anstatt stundenlang joggen.
Aber andererseits muss ich sagen, schlussendlich habe ich sehr viel gelernt über mich, über mein Umfeld und dass es mich schlussendlich auch wirklich nochmal weitergebracht hat. Es gehört zu mir, es ist ein Teil von mir und ich akzeptiere es auch als solches.
Hilfreich sind die Leute, die nicht das Gefühl haben, dass ich müsse jetzt die Kontrolle darüber übernehmen, wie viel das ich jetzt esse oder halt eben nicht esse, sondern nur einfach mir auch das Gefühl haben gegeben, ja, ich vertraue dir, dass du das auf deine Art machst und dass du deinen Weg da raus findest.
Kommt man überhaupt jemals ganz raus? Das ist so etwas, was ich mich auch immer wieder frage, weil ich habe manchmal das Gefühl, es ist gleich so wie ein kleines Tübeli, das noch auf der Schulter hockt. Und je nachdem braucht es so wenig. Und ich merke selber wieder, dass ich in die alten Verhaltensmuster reingehe.
Ich bin jetzt zwar gesund, aber es gibt schon Momente, wo es einfacher wird, wieder da zurück und sich nicht mit dem Leben vorne auseinanderzusetzen. Aber ich denke, auch in diesem Moment müssen wir sich halt einfach vor Augen halten, dass das auch nichts bringt und dass einem da eigentlich schlechter ist gegangen als jetzt.
Generell muss ich sagen, ja, geht es mir unglaublich viel besser als in diesen Zeiten. Weil schon nur, als ich dann langsam wieder einfach normal essen konnte, das sind die einfachsten Sachen. Und nicht betroffene Leute können sich nicht vorstellen, dass es das schwierig sein kann, eine Klasse zu essen und die zu genießen. Das ist so eine massive Lebensqualität, die du zurückgewinnst. Wenn du einfach wieder so Sachen kannst essen und es ist okay.